In der Ostukraine gibt es seit fast 8 Jahren immer wieder heftige Kämpfe. Vor Ort kämpfen Separatisten gegen ukrainische Soldaten und Anhänger der ukrainischen Regierung. Die Separatisten wollen, dass sich der Osten von der Ukraine trennt und zu Russland gehört. Die ukrainische Regierung will aber nicht mit Russland, sondern lieber mit der NATO zusammenarbeiten. Beide Seiten werden von den jeweiligen Großmächten unterstützt. Im Frühjahr 2021 ist der 2013-2014 begonnene Konflikt um die Ukraine wieder aufgeflammt. Russland hatte an der Grenze zur Ukraine mit einem massiven Truppenaufmarsch begonnen und rund 100.000 Soldaten in der Grenzregion stationiert. Mittlerweile sind in Belarus weitere rund 30.000 Soldaten und militärisches Gerät hinzugekommen. Die Ukraine und der Westen befürchten, Russland könnte eine Invasion planen und in das umkämpfte Gebiet im Donbass einmarschieren. Russland bestreitet ein solches Vorhaben und fordert von der NATO und den USA Sicherheitsgarantien, eine Verringerung der Militärpräsenz an der NATO-Ostflanke und vor allem einen Stopp der NATO-Osterweiterung. Die Ukraine strebt nämlich in die NATO.
Das Besondere in diesem Jahr an der Situation ist einfach, dass dieser Vertragsentwurf von der russischen Staatsführung auf den Tisch kam, wo ganz konkrete Forderungen erhoben worden sind. Und eine der die prominenteste Forderung in diesem Vertragsentwurf war eben quasi, um es salopp auszudrücken, die NATO möge sich bitte zurückziehen mit allen Streitkräften, die in den Staaten, die seit 1997 der NATO beigetreten sind, stationiert sind oder temporär disloziert sind, und möge ja am liebsten die alte Form NATO 60 Nations wieder einnehmen. Das ist eigentlich die neue Qualität, die dazugekommen ist. Und die hat meines Erachtens maßgeblich so auch zu dem politischen Wirken und die diplomatischen Aktivitäten jetzt beigetragen.
Es ist ein komplexer Konflikt, der aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden sollte und vor allem auch einen Blick in die Vergangenheit erfordert. Passend dazu hat das Deutsch-Amerikanische Institut Tübingen, die Volkshochschule Reutlingen und das Emil-Studio zum Expertentalk eingeladen unter dem Titel Russland und der Westen – Alte Mächte, neue Blöcke. Mit dabei ist Thomas Geiswald von der Amerikanistik der Uni Tübingen, Experte für Außenpolitik und transatlantische Beziehungen während und nach dem Kalten Krieg. Matthias Hofmann ist Historiker und Orientalist, politischer Analyst und Kommentator zum Schwerpunkt Sicherheitsinteressen in Eurasien. Jörg Kunze ist ehemaliger Direktor des Seminars für regionale Sicherheitspolitik am George C. Marshall Zentrum für europäische Sicherheitsstudien. Es gibt verschiedene Aspekte, die an diesem Abend diskutiert werden. Geiswald zeigt sich zufrieden über das Auftreten des Westens. Bisher zeige dieser Einigkeit.
Also ich glaube vielleicht, dass Präsident Putin sich gewünscht hätte, dass der Westen hier nicht so einig sich gewesen wäre. Aber diese Hoffnung hat sich noch nicht herausgestellt. Also von daher, ich glaube, es war vielleicht auch die Tatsache, dass die Bundesregierung noch nicht so lange im Amt ist, natürlich viel gerade am Hut hat mit der Corona-Krise und natürlich ein ambitioniertes Programm, dass es ein bisschen gedauert hat, bis nach außen hin diese Position klar gemacht wurde.
Natürlich kommt also auch die Rolle von Deutschland zur Sprache. Geiswald hält die Reise von Scholz für ein wichtiges Signal und lobt sein Vorgehen. Das Thema der Waffenlieferung sehen die drei Experten nicht als entscheidenden Faktor, sondern wenn dann als politische Geste, die die diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und Europa und der NATO noch weiter erschweren würden. Nord Stream 2 wird diskutiert und die Frage gestellt, warum spricht eigentlich keiner über Nord Stream 1 und wie abhängig sind wir vom russischen Gas?
Ja, das ist etwas, was so ein bisschen schleierhaft noch da erscheint, dass Nord Stream 1 eigentlich nie zur Sprache kommt. Nord Stream 1 hat letztes Jahr nach der jüngsten Hochrechnung knapp 60 Milliarden Kubikmeter nach Deutschland an Gas geliefert, damit den höchsten Wert seit Bestehen dieser Pipeline geliefert. Wir brauchen ganz dringend dieses Gas. Und dass es eben nicht genannt wird, verschleiert so ein bisschen die Tatsache einfach, dass einfach wir von diesem Gas abhängig sind. Und das ist auch der deutschen Bundesregierung klar. Also wenn Sie jetzt zur Diskussion stellen würden, wir nehmen nicht nur Nord Stream 2 nicht ans Netz, sondern wir würden auch Nord Stream 1 abschalten, hätte Deutschland in sehr kürzester Zeit ein unheimliches Problem, was sie denn mit ihren ganzen Gaskraftwerken machen sollen, mit welchem Gas sollen die denn beliefert werden. Und wenn wir von Mengen sprechen, um die 60 Milliarden Kubikmeter im Jahr, was nur Nord Stream 1 alleine liefert, dann dürfte auch jedem klar sein, das ist ein sehr heikles Thema, das Ganze. Die neue Regierung hat in ihrem neuen Koalitionsvertrag auch reingeschrieben, dass sie die Gaskraftwerke in Deutschland bis 2030 verdoppeln möchte. Also man spielt genau mit diesem Gedanken, dass man eben zukünftig die Energiegewinnung in Deutschland hauptsächlich mit Gas bestreiten will. Wir gehen dieses Jahr aus der Atomkraft raus, wir gehen bis 2030 aus Kohlekraft raus und irgendwo muss der Strom halt auch irgendwie herkommen.
Hoffmann deutet außerdem darauf hin, dass die Pipelines nicht ohne Grund gebaut wurden. Es habe politische Schwierigkeiten bei der Durchleitung von Gas durch Leitungen durch die Ukraine und Polen gegeben. Stichwort Transitgebühren.
Also wir haben die nicht gebaut, weil die Pipeline nicht genügend Gas geliefert haben, sondern weil es da eben zu widerrechtlichen Gasentnahmen gekommen ist im größeren Stil. Und diese Entnahmemenge war eben so groß gewesen, dass man gesagt hat, man möchte dieses Problem zukünftig umgehen und baut eben ein komplett neues Pipeline-System. Und das gehört einfach mit zur Thematik dazu.
Geiswald relativiert den Vergleich mit der Kuba-Krise. Nuklearwaffen seien mit einer NATO-Mitgliedschaft nicht gleichzusetzen und verweist darauf, dass auch Russland sich mit der Unterzeichnung des Abkommens von Paris verpflichtet habe, den Ländern freie Entscheidungen bei der Bündniswahl zu lassen. Hoffmann hält dagegen, dass die Situation damals eine andere gewesen sei.
Man sollte allerdings auch mal erwähnen, dass ein Staat, der als Nachbarn eine Großmacht hat, nicht einfach so frei über seine politischen oder Außenpolitik entscheiden kann, wie ein Staat, der das nicht hat. Man muss da immer wieder Rücksicht nehmen, natürlich auch auf die Interessen dieser Großmacht, die nebenan eben existiert. Und ich denke mir, die USA hätten sehr deutlich ein Problem damit, wenn zum Beispiel heute Kuba oder Mexiko zum Beispiel ein Sicherheitsbündnis, wenn es das gäbe, mit China einzugehen. Da wären die Amerikaner in gleicher Weise dagegen, weil sie das eben an ihrer direkten Grenze nicht akzeptieren werden. Ich sehe das halt in der Diplomatie so, ich sollte von anderen Staaten eben nichts erwarten, was ich nicht selber bereit bin zu leisten. Und da kommt so ein bisschen durch halt, wir als USA, wir sind die Supermacht auf der Welt schlechthin und jeder hat sich unseren Gedanken hier eben unterzuordnen. Und das sehe ich eben nicht so. Und nochmal, wir können natürlich sagen, dass Russland keine Großmacht ist, weil ihr die wirtschaftliche Kraft dazu fehlt. Aber die militärische Offerte oder die militärische Komponente, die haben wir an Russland gegeben. Und die dürfen wir nicht einfach ignorieren. Obama hat ja auch 2016 gesagt, Russland wäre allenfalls eine Regionalmacht. Das war eine diplomatische Entgleisung sondergleichen. Einem Staat, der heute noch über 6000 Atomwaffen verfügt und damit die meisten Atomwaffen der Welt hat, den bezeichne ich doch nicht als Regionalmacht, weil damit fordere ich diesen Staat ja geradezu heraus, irgendetwas zu machen, indem ich beweise, dass ich eben nicht eine Regionalmacht bin, sondern wesentlich mehr. Und genau das versucht Putin auch mit diesen Forderungen, die er aufgestellt hat, zu machen.
Russland hält zudem an einem Versprechen fest, das die NATO vor 30 Jahren gegeben habe, sich nicht weiter in den Osten auszudehnen. Hierzulande ist man sich allerdings nach Quellenprüfung sicher, dass dieses Versprechen keinen Bestand hat, weil es sich damals auf die DDR bezog. Putin scheint das allerdings anders zu sehen. Seitdem sei zudem die schnelle Einsatztruppe stationiert worden, was Russland missbilligt habe. Geiswald betont den Systemkonflikt und die Tragweite des Ganzen und sieht in der NATO-Sache einen Vorwand in der jetzigen Krise, den Putin nutze, um wieder alte Größe zu erlangen.
Ich glaube, wir können schon von so einer Art Systemwettbewerb, glaube ich, mittlerweile sprechen. Auch letzte Woche das Zusammentreffen von Präsident Xi Jinping und Putin und diese gemeinsame Erklärung deutet schon darauf hin, dass so die wie soll man sie nennen? Die autoritären Staaten der Welt vereinigen sich und gehen in die Offensive. Es reicht denen offensichtlich, dass der Westen sagt, mit gehobenen Finger, ihr sollt. Also Systemkonflikt ja, aber die ideologische Komponente fehlt in gewisser Weise, obwohl Putin jetzt schon so über die populistisch-nationalistische Ecke versucht, da auch international seine Freunde zu finden. Wesentlicher Unterschied ist natürlich, dass damals der Westen akzeptiert hatte, dass die Sowjetunion über den Warschau-Pakt ihre Einflusszone in Osteuropa hatte und auch militärisch eingreifen konnte, wenn sie das für gewünscht hielten. Diese Situation gibt es zum Glück nicht mehr. Aber Putin scheint tatsächlich darauf gefasst zu sein, so eine Art Wiederherstellung des alten sowjetischen Imperiums zu versuchen. Vielleicht nicht ganz, aber soweit wie es ihm möglich ist. Er versucht tatsächlich so eine Art Puppet States, um es auf Englisch zu sagen, wiederherzustellen. Und er kann nicht akzeptieren, dass die Ukraine da jetzt nicht dazugehören würde. Und Ich glaube, wir sollten unsere Augen nicht davor verschließen, dass Putin natürlich sich in einem grundlegenden Konflikt mit dem Westen sieht und dass er nicht nur zu militärischen Mitteln greift, aber auch ganz aktiv zum Beispiel in demokratischen Wahlen in Amerika und anderen Ländern eingreift, über Desinformation versucht, die Stabilität demokratischer Systeme zu unterminieren. Und von daher ist das schon kalter Kriegsähnlich und das sollten wir uns bewusst sein.
Hoffmann hält dagegen, er halte hier keine Seite besser als die andere und betont die Wirkung von Aktion und Reaktion.
Ich denke, was da im Augenblick zwischen Russland und der NATO passiert, ist ein gegenseitiges Säbelrasseln, wo der eine dem anderen meint, es überbieten zu müssen. Und ich denke, ein nächstes NATO-Manöver, es wird auch in absehbarer Zeit wieder kommen. Und ich garantiere Ihnen, dieses Mal NATO-Manöver wird selbstverständlich auch wieder im Osten von Europa stattfinden. Also da sehe ich keinen besser als den anderen bei dieser Situation.
Wie es weitergeht? Die Meinungen der Experten gehen auseinander. Kunze hofft und erwartet, dass man zu Verhandlungen zurückkehrt und durch Rüstungskontrolle und Vertrauensbildung zu Übereinkünften findet, die dann wieder Bestand haben. Auch Hofmann diagnostiziert Beruhigung und vermutet, atomare amerikanische Mittelstreckenraketen könnten in Europa wieder aufgestellt werden. Geiswald hält die Situation zwar für risikofreudig und meint, die Drohkulisse werde noch erhöht, baut aber auch auf Kompromissbereitschaft und meint, man brauche einen Ausweg für beide Seiten. Und es gibt noch weitere Positionen. Die Macher von dem Podcast Die Lage der Nation beispielsweise halten eine dauerhafte Stationierung von Putins Truppen sozusagen als dauerhaftes Damoklesschwert, das über der Ukraine schwebt, für ein interessantes Szenario, das für Putin vermutlich nicht unvorteilhaft wäre. Es ist ein Schachfeld, auf dem beide Seiten nun ausharren. Aber immerhin, alle Seiten reden miteinander. Und wo geredet wird, wird nicht geschossen.